Ja, wir sind ja als Deutsche Evangelische Allianz sozusagen Kooperationspartner dieser Tagung und deshalb erlaube ich mir einfach auch ein herzliches Willkommen zu sagen und auch meiner Freude Ausdruck zu geben, dass sich so viele zu dieser Tagung angemeldet haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Akademikergemeinschaft der SMD diese Tagung angesetzt hat, so nachdem wir in diese Micha-Initiative gestartet waren. Und ich finde es schön, dass wir an einer Stelle dann auch wirklich tiefer bohren und hoffentlich nicht nur an der einen, aber jedenfalls in diesen Tagen. Ich will einfach versuchen, in einigen Minuten zu sagen, warum wir uns engagieren. Ich bin gerade schon darauf angesprochen worden, das fände man ja ganz gut, dass sich die Evangelische Allianz da engagiert in dieser Sache. So ganz selbstverständlich sei das ja nicht. Das können natürlich nur Leute sagen, die sich gut auskennen in diesem sogenannten evangelikalen Kontext und auch die deutsche Allianzgeschichte so ein bisschen kennen, die sich vielleicht mitunter auch gewundert haben, warum wir es wirklich tun. Ich kann ja anknüpfen an all das, was Professor Sauter uns gerade in eindrücklicher Weise gesagt hat, und ich möchte dafür herzlich danken. Ich brauche sozusagen vieles von der Entwicklung her ja gar nicht sagen, sondern kann mich wirklich darauf konzentrieren, warum engagieren wir uns. Und vielleicht gibt es ja dann auch in den nächsten Tagen nochmal Gesprächsstoff, der uns hilft. Ich habe dieses kleine Thesenpapier da gemacht oder einfach diese Linien, damit man am Abend, wo man vielleicht ohnehin nicht mehr so ganz aufnahmefähig ist, nach langer Anreise und einem schon spannenden Tag, dann auch das beiseite legen kann und vielleicht dann morgen einfach nochmal angucken, wenn man jetzt nicht mehr so alles mitkriegt, ist das ja nicht so schlimm. Ich möchte diesen Ansatz, der bei Professor Sauter ja sehr deutlich zum Ausdruck gekommen ist, einfach nochmal verstärken und deutlich machen, es geht uns als Christen immer um den Menschen. Es geht nicht nur um ein Sachproblem, sondern es geht um den Menschen. Und das möchte ich dadurch verstärken, dass ich uns das nochmal bewusst mache. Ich gehe mal davon aus, dass ich niemand jetzt was wirklich Neues sage, aber uns nochmal bewusst macht, jeder Mensch ist Gottes Mensch. Es ist ja nicht nur eigentlich irgendeine Personalität, irgendeine Individualität, irgendein wichtiges Ereignis, ein wichtiges Subjekt, sondern dieser Mensch bekommt dadurch für uns nochmal eine ganz besondere Bedeutung und eine hohe Wertschätzung dessen, dadurch, dass wir uns dessen bewusst machen, jeder Mensch ist Gottes Mensch. Also bei aller Hochachtung vor einem solch erlauchten Publikum von Akademikern und solche, die es bald sein werden, will ich einfach nur so ein bisschen frech sagen, auf eine solch geniale Idee, den Menschen zu schaffen, wäre keiner von uns gekommen. Ich weiß, wäre ja nicht möglich, wenn es das gäbe. Aber ich will damit einfach das nochmal deutlich machen, es ist doch genial, wie so ein Mensch funktioniert, was in uns alles angelegt ist. Und so richtig verstehen kann man das, glaube ich, selbst dann nicht, wenn man Biologie und Medizin studiert hat und das alles eigentlich weiß. Warum läuft das eigentlich alles so? Und ich möchte deshalb einfach deutlich machen, wir gehen davon aus, wahrscheinlich ja wir alle miteinander, dass der Mensch Gottes Mensch ist. Er hat ihn geschaffen. Und deshalb hat der Mensch für uns eine solch hohe Würde. Die Würde des Menschen ist ja nicht irgendwas, was der Staat an einem zueignet, so aus Gnade, weil er uns eben auch was Gutes tun will, vielleicht weil wir so anständig später Steuer bezahlen oder so irgendwie, sondern die Würde des Menschen liegt darin, dass Gott selbst diesen Menschen geschaffen hat. Ich habe da ein paar Bibelstellen auch mit drauf, das möchte ich jetzt im Einzelnen gerne zitieren, wahrscheinlich sind die auch bekannt oder der kann es dann auch nochmal nachlesen, aber daraus ergibt sich, wer sich am Menschen vergreift, der vergreift sich an Gott. Die Frage, wie wir mit anderen Menschen umgehen, ist nicht nur eine Frage unseres mitmenschlichen Umgangs miteinander, sondern ist auch eine Frage, wie sehr wir den anderen als solchen achten, der Gottes ist. Und das ist schon mein zweiter Punkt. Gottes Menschen sind füreinander verantwortlich. Ich habe da die Bibelstelle angeführt, die ja bei in vielen Kreisen immer zu heftigen Diskussionen führen, nämlich 1. Mose 2,18, wo dann Gott zu Adam sagt, er will ihm eine Gehilfin schaffen. Da kann man ja dann viel drüber nachdenken. Ich empfinde das einfach ein sehr, sehr schönes Bild. Nicht nur deshalb, weil meine Frau mir hilft, sondern weil ich derjenige bin, der ohne ihre Hilfe überhaupt nicht leben könnte und auch meinen Dienst nicht tun könnte. Wir haben ja so oft so eine Vorstellung davon, dass wenn jemand so als Helfer eingesetzt wird, der Helfer, das ist so abwertend. Aber ich fahre viel auf der Autobahn durch die Gegend und wenn dann so am Rande ein Unfall ist und die Sanitäter kommen, dann frage ich immer, wer ist jetzt eigentlich der Helfer und wer ist vor allem der Stärkere? Derjenige, der verletzt ist oder der, der kommt und hilft? Und ich glaube, wir müssen nochmal eine neue Sicht haben, was das eigentlich bedeutet. Gottes Menschen sind füreinander verantwortlich, sie sind sich zur gegenseitigen Hilfe gegeben und deshalb fragt Gott ja auch in dieser Geschichte, die uns in 1. Mose 4 überliefert ist, den Kain, ja, wo ist dein Bruder? Und er sagt, was geht mit meinem Bruder an? Durch diese Geschichte wird deutlich, mein Bruder geht dich sehr viel an, der andere Mitmensch geht dich was an. Ich habe das absichtlich anders geschrieben, man kann ja sagen, Gottes Menschen, also die Menschen als solche, weil sie alle Menschen Gottes sind, von Gott geschaffen. Gottes Menschen sind füreinander verantwortlich, aber im dritten Punkt Gottes Menschen. Leute, die dann auch wirklich ganz bewusst Gottes Menschen sind, die erfahren auch ihr Leben als solches, dass sie ja in diese Welt gesandt sind, als treue Haushalter. Also man könnte ja sagen, wir sind ja nicht nur zum Vergnügen auf dieser Welt. Das ist natürlich nur zum Teil richtig. Wir sind natürlich da, um etwas zu bebauen, zu bewahren nach der Schöpfungsgeschichte. Wir haben Aufgaben in dieser Welt, diese Welt zu gestalten. Wenn man jetzt sagt, wir sind nicht zum Vergnügen da, dann soll das eben zum Ausdruck bringen, wir sind dazu da, in dieser Welt wirklich was zu beherrschen, wie es auch in der Schöpfungsgeschichte steht. Aber ich will natürlich sagen, das ist das Vergnügen des Menschen. Das ist der Adel des Menschen, dass er in dieser Welt was bewirken kann. Ich entdecke auch in Formenkreisen, dass man eine offene falsche Einstellung zur Arbeit hat. Manche meinen immer, die Arbeit sei die Not, dann als Not auf uns zugekommene Folge des Sündenfalls. Aber ich möchte betonen, dass die Arbeit, der Auftrag an Menschen, die Welt zu bebauen und zu bewahren, bereits in 1. Mose 1 und 2 steht. In 1 natürlich, seid fruchtbar, mehret euch und herrschet. Und in 2, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Arbeit ist auch die Idee Gottes. Wirklich, sollten wir uns vielleicht manchmal bewusst machen, wenn wir dann am Montagmorgen wieder zur Arbeit gehen, dass es die Idee Gottes ist, dass wir arbeiten. Und vielleicht nicht mit dem Gedanken, wenn es nur jetzt Nacht wäre und morgen früh Freitagmittag, sondern dass wir sehen, hier ist ja etwas Wunderbares, was Gott uns eigentlich anvertraut hat. Und deshalb sind wir mit den Gaben, die wir von Gott empfangen haben, auch dafür verantwortlich, diese nun wirklich in dieser Welt einzusetzen. Das ist unser Auftrag. All das, was uns Gott mitgegeben hat, dazu nutzbar zu machen, dass diese Welt gestaltet und bebaut wird. Das gilt natürlich von der Landwirtschaft angefangen, aber das gilt auch, dieses Bebauen und Bewahren für die mitmenschlichen Bezüge. Der andere kann uns nicht gleichgültig sein. Für uns als Gottesmenschen, als Menschen, die auf Gott hören, die von Gott her in Beschlag genommen sind, ist es klar, wir sind Teil der weltweiten Gemeinde des Jesus Christus. Ich war gerade vor 2 Wochen in Thailand bei der Generalversammlung der weltweiten evangelischen Allianz. Und da ist mir selbst wieder neu deutlich geworden, dass wir manchmal ja eine falsche Denkrichtung haben. Wir denken hier bei uns in Deutschland, wir wollen auch etwas tun für die Christen in Indien oder in Uganda oder in Papua-Neuguinea oder wo auch immer. Wichtig ist, dass wir verstehen, dieses Bild, das der Paulus gebraucht für die Gemeinde Jesu, dass wir alle Glieder am Leib sind. Wir sind die Gemeinde Jesu. Wir sind's. Wir sind zwar an einer anderen Stelle angesetzt, aber die Gemeinde Jesu ist eins. Und was in dieser Gemeinde Jesu geschieht, geschieht in unserem Bereich. Es ist nicht eine andere Welt, über die wir reden. Es ist nicht eine andere Christenheit aus Afrika und Asien, über die wir reden. Das ist die Christenheit, zu der wir gehören. Das hat den wunderbaren Aspekt, dass wir durchaus auch mal in Deutschland sagen dürfen, Freunde, wir sind Teil einer wachsenden Bewegung. Ja, natürlich. Wir sind Teil einer wachsenden Bewegung. Wir brauchen gar nicht resigniert den Kopf in den Sand stecken und sagen, es geht alles abwärts mit der christlichen Gemeinde von wegen. Die Gemeinde Jesu wächst weltweit. Und wir gehören dazu. Es ist unser Leib Christi, an dem wir auch mit teilhaben. Und dann gehört natürlich auch dazu, dass wir mitleiden mit dem, was der Leib Christi leidet. Und da komme ich dann langsam ja erst dazu hin, warum wir diese Micha-Initiative gestartet haben. Es war nicht unsere Idee. Aber wenn Christen aus dieser Zweidrittelwelt oder wie immer man das nur nennt, aus Afrika und Asien und Südamerika, uns aufmerksam machen auf die Nöte, dann sind wir das, die darauf aufmerksam gemacht werden, weil es unser Teil ist. Und wenn unsere Schwestern und Brüder und auch Christen sind arm in vielen Ländern dieser Welt, wenn die leiden, dann leiden wir mit. Wenn ein Glied leidet, leiden alle wieder mit. Mein fünfter Punkt ist deshalb, das materielle Leid der Schwestern und Brüder der Familie Gottes lässt die Wohlhabenden nicht ungerührt. Deshalb gehört es von Anfang an in der christlichen Gemeinde dazu, dass man dem konkreten Ausdruck verleiht, dass man teilhabt und lindert auch Leid, lindert auch durch das sogenannte Kollektieren oder, wie man manchmal sagt, durch das Opfer. Das ist ja eine nicht nur irgendeine frühchristliche Tradition, das gehört von Anfang an zur Gemeinde Jesu selbstverständlich dazu. Als ein Teil dessen, dass wir gemeinsam zusammengehören als Leib Christi, und deshalb kriegt der, der Mangel hat, etwas von dem, der eben keinen Mangel hat. Und der etwas beitragen kann, trägt es am anderen bei. Ich habe hier auch nochmal einige Bibelstellen mit aufgeführt, weil das in der neutestamentlichen Gemeinde von Anfang an eine große Rolle gespielt hat. Wenn man nur mal dran denkt, dass der Paulus im 2. Korintherbrief sogar ganze 2 Kapitel über dieses Geben und Weitergeben und Opfern und Kollektieren eigentlich schreibt. Darum können wir den Ruf der Christen aus anderen Teilen der Welt nicht überhören und nicht negieren. Dann gibt es natürlich in unserem Bereich, und als wir die Micha-Initiative begonnen haben, habe ich dann schön viele Schläge auch bekommen und Kritik bekommen. Viele, die sagen, ja, aber hat nicht Jesus gesagt, wir sollen doch uns am unmittelbaren Gottesdienst beteiligen. Also allen ist diese Geschichte bekannt von der Fußwaschung Jesu zunächst einmal, das heißt von der Salbung Jesu meine ich jetzt, von der Salbung Jesu wird gesalbt mit Öl und dann kommen einige und sagen, das Geld ist doch verschwendet, das sollte man doch lieber den Armen geben. Und dann sagt Jesus ja in Johannes 12, Vers 8, ist es uns berichtet, Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Und daran begründen manche Leute, dass sie sagen, das ist nicht unsere Aufgabe. Ich meine, dass man das Wort Jesus so verstehen muss, wie es da steht. Und dass er sagt, das ist ganz okay, dass ich jetzt gesalbt wurde mit diesem teuren Öl. Arme habt ihr alle Zeit bei euch, das heißt, das ist eine Daueraufgabe. Das bedeutet ja nicht, dass ihr das deshalb nicht machen müsst. Sondern das könnt ihr immer machen und das sollt ihr immer machen und das ist immer euer Teil. Manche meinen ja, Evangelisation müsse man sozusagen als Priorität so sehen, dass man das andere vernachlässigen könnte. Ich bin gerade ermutigt auch durch das, was uns Professor Sauter vorher gesagt hat, dass wir deutlich halten müssen, die Weitergabe des Evangeliums mit dem Ziel, dass Menschen mit Gott versöhnt werden, ist natürlich überhaupt die beste Form von Entwicklungshilfe. Wenn das denn tatsächlich geschieht, dass Menschen versöhnt werden mit Gott und dann versöhnt werden mit ihren Menschen um sich her und sich dann in den Dienst Gottes stellen und auch diese Gedanken Gottes aufnehmen und danach leben. Aber das kann doch niemals heißen, dass wir sagen, dass wir die menschlichen Nöte, die materiellen Nöte, die sozialen Nöte außen vor lassen, sondern das gehört in der Tat zusammen. Evangelisation und soziale Verantwortung, das sind nicht Dinge, die man auseinander dividieren darf, sondern die zusammen gehören. Ich sage siebtens, die Millenniumsentwicklungsziele sind richtig und gut und provoziere, indem ich sage, sie sind zu wenig ambitioniert. Manche haben gesagt, das ist doch irgendwie eine unvorstellbare Zielvorstellung, dass man sagt, wir wollen die Armut halbieren bis im Jahr 2015. Das ist doch blödsinnig, das kann man doch sowieso nicht erreichen. Ich sage daraufhin, naja, es gibt auch in der Bibel manche Worte, die sind eigentlich, wenn man sie genau betrachtet, doch etwas hochambitioniert. Wenn ich an jene Begegnung von Jesus denke, die man mit seinen 11 Jüngern hatte vor seinem Abschied und dann gesagt hat, sie sollen hingehen, alle Welt und alle Völker zu Jüngern machen. Würde ich sagen, war eigentlich auch ein bisschen eine hohe Aufgabe für so 11 Leutchen. Und von was für Leuten waren die auch nicht die großen Helden, die sich da groß erwiesen hätten. Also das heißt, der Auftrag Gottes an Menschen ist immer viel größer, als dass sie ihn bewältigen könnten. Aber das heißt doch nicht, dass wir ihn zurücknehmen können. Wir können doch auch nicht sagen, wir wollen gerne, dass nur die Hälfte der Menschen das Evangelium von Jesus erhalten. Und deshalb sage ich, eigentlich ist das Ziel, die Armut der Welt im Jahr 2015 nur noch halb so groß zu haben, für uns insofern doch eigentlich gar nicht akzeptabel. Das ist doch fast sarkastisch. Das heißt, wir wollen gerne zulassen und in unseren Zielen schon zulassen, dass bis dahin all die Kinder an Hunger sterben, was wir vorher gehört haben, die 9 von 10 nicht 5 Jahre alt werden. Das kann doch nicht unser Ziel sein. Natürlich weiß ich, dass wir nicht alle Ziele unseres Lebens erreichen, aber ich glaube, wir müssen die Ziele viel höher stecken. Umso mehr, sage ich, können wir doch den Politikern danken, dass sie wenigstens kleine Ziele sich stecken. Und ich meine, es sei ein kleines Ziel. Vielleicht werden wir im Jahr 2015 erleben, ich befürchte es, dass die Ziele nicht erreicht sind. Aber was bedeutet es dann für die Weltgemeinschaft? Ja, wahrscheinlich nicht, dass man sagt, okay, dann lassen wir es künftig bleiben. Wir haben jetzt eben nur 40% unserer Ziele erreicht und jetzt lassen wir der Armut eben ihren Lauf und dem Hunger ihren Lauf und den Krankheiten ihren Lauf. Das kann es ja wohl nicht sein. Also wir müssten eigentlich noch sehr viel höhere Ziele haben und die auch festlegen, aber dankbar sein für diejenigen, die sich wenigstens daran beteiligen. Und insofern bin ich schon dankbar. Natürlich, wir haben das vorher gehört von den 70 Milliarden, wir bräuchten eigentlich 200 Milliarden. Wenn man es genau berechnet, ich habe das nicht gemacht, muss man sagen, die 200 Milliarden würden ja auch nicht ausreichen. Erstens nicht, um die Ziele 2015 zu erreichen und vor allem nicht, um die größeren Ziele zu erreichen. Aber in diesen Tagen wird uns doch auch vorgeführt, dass Geld anscheinend kein Problem ist. Jedenfalls tun manche so, als ob es kein sei. Und ich sage, es ist doch auch nicht die Frage, ob ich bereit bin, höhere Steuern zu zahlen. Ich ganz offen gesagt, also das ist jetzt aber so eine Nebenbemerkung. Diesem Staat gebe ich nicht gern mehr Geld, weil nämlich jeden Tag beweist, dass er nicht sinnvoll damit umgehen kann. Das ist jetzt natürlich eine Globalkritik, er tut auch Gutes. Aber ich will es an einer Stelle, wir müssen provokant, wir müssen auch was zu reden haben in diesen Tagen, mal sagen. Müssten wir denn den Politikern sagen, Freunde, die ganze Kulturpolitik, die lassen wir einfach mal liegen. Also ich lese jeden Tag was, was der Kulturbeauftragte der Bundesregierung tut. Ist es denn verantwortlich, dass wir unsere Theater subventionieren, während Menschen in der Welt verhungern? Als Beispiel mal. Wir können ja noch viel anderes sagen. Ich glaube, Verteilungspolitik, andere Verteilungspolitik müssten wir schon machen. Oder könnten wir sagen, die Leute, die ins Theater gehen sollen, ob die jetzt 50 Euro oder 200 Euro zahlen, ist doch egal, das sollst du selber zahlen. Und wenn dann niemand mehr hingeht, ich mache weiter. Ich würde sie nicht so sehr vermissen. Der 8. Punkt ist, die Evangelische Allianz ist ein Zeugnis der Einheit verpflichtet. Die Frage ist ja, was ist unser Auftrag? Die Evangelische Allianz hat erkannt, wir müssen das Gemeinsame, das Glauben stärken, dann verliert das Trennende seine Kraft. Wir wollen aber in der Evangelischen Allianz nicht all das tun, was eigentlich auch irgendwelche Hauskreise und Gemeinden tun können und tun sollen. Das kann nicht unsere Aufgabe sein. Aber je größer die Aufgabe ist, desto wichtiger ist es, dass wir miteinander diese Aufgabe anpacken. Und wenn wir nun schon von der Größe der Aufgabe der Millenniumsziele reden, dann glaube ich tatsächlich, einzelne Gemeinden, einzelne Christen, einzelne Konfessionen sind damit überfordert. Und das macht für mich einen Grund zu sagen, doch, es lohnt sich schon, Menschen aus unterschiedlichen Werken und Verbänden und Denominationen an einen Tisch zu bitten und zu sagen, lasst uns doch überlegen, wie können wir im Sinne dieser Ziele hier was Gemeinsames tun. Und dabei wissen wir natürlich auch um unsere Begrenzungen und unsere Schwächen. Und ich überschätze uns da nicht, aber ich möchte vor allem Gott in seiner Möglichkeit nicht unterschätzen. Er kann tatsächlich mit uns, und ich sage bewusst, er kann auch ohne uns, sehr viel mehr erreichen. Und das will ich nicht begrenzen, dadurch, dass ich sage, wir haben keine Kraft und keine Zeit und kein Geld, sondern es ist doch die Frage dessen, ob wir Gott zutrauen, dass er auch uns gebrauchen kann und gebrauchen will, um etwas in dieser Welt zu bewirken. Die weltweite Evangelische Allianz hat aus guten Gründen den Maika Challenge gestartet. Und wenn die weltweite Evangelische Allianz mit ihren 128 nationalen Allianzen so einen Beschluss fasst, dann glaube ich, ist es zunächst mal eine gute Sache, wenn die Deutsche Evangelische Allianz auch sagt, natürlich sind wir dann wieder bei. Jetzt müsste man ja gute Gründe haben, aufzuscheren. Das wollen wir nicht. Deshalb sind wir wieder bei. Freilich, wir haben in Deutschland andere Strukturen als in vielen anderen Ländern der Welt. Und die Evangelische Allianz in Deutschland hat auch, das sage ich in aller hoffentlich noch vorhandenen Selbstbescheidenheit, nicht den gleichen Stellenwert wie die Evangelische Allianz in Sierra Leone oder in vielen anderen Ländern. Dort ist die Evangelische Allianz mehr auch ein Dachverband der Christen, die dort zusammenstehen. Das sind wir in der Weise nicht. Es gibt bei uns relativ starke, soziologisch gesehen starke Kirchen, die evangelische Kirche und die deutsche Bischofskonferenz, die katholische Kirche, und die haben ja weltweit ausgerichtete Hilfsstrukturen. Wir müssen ja nicht das machen, was Brot für die Welt seit vielen Jahren und Jahrzehnten tut und Miserio und Adveniat und viele andere Einrichtungen und der Kirchenentwicklungsdienst. Wir haben in der Vergangenheit ja manchmal da einiges zu kritisieren gehabt, und das ist ja okay, das darf man ja auch, und das ist vielleicht auch notwendig, aber wir wollen nicht doppeln, was dort ohnehin schon geschieht. Das kann nicht unsere Aufgabe sein. Und ich will auch sagen, Missionswerke haben schon immer diesen doppelten Auftrag gesehen. Wenn man mal wirklich die Missionsnachrichten der verschiedenen, auch evangelikalen Missionswerke liest, ich schaue sie mir wenigstens immer mal wieder durch, von relativ vielen, da muss ich sagen, dort ist selbstverständlich Mission, Evangelisation und soziale Verantwortung völlig da. Auch bei den Hilfswerken, die dann vor vielen Jahren von der Deutschen Evangelischen Allianz gestartet wurden, wie Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte international, dort wird es ja getan, da geschieht es ja. Die haben auch das Mandat, es zu tun, aber wir hatten den Eindruck, jetzt bei dieser Riesenaufgabe, uns mit zu beteiligen an dieser Frage der Micha-Challenge, die Micha-Initiative, da können wir das nicht nur denen überlassen. Da müssen wir auch als Deutsche Evangelische Allianz selbst mit ran und wollen selbst hier etwas tun. Und dann möchte ich das einfach so historisch nochmal sagen, die Aufgabe ist so groß, wie gesagt, dass wir denken, wir sollten als Deutsche Evangelische Allianz was tun. Wir möchten Werken, Verbänden, sie sind ja auch geschenkt worden, dass viele mitgemacht haben und mitmachen, einladen, dass wir gemeinsam überlegen, wie wir handeln können, wie das im Einzelnen geschieht, werden wir ja morgen noch hören können. Wir sind eigentlich fast dazu gezwungen worden, die Micha-Initiative zu starten. Ich will Ihnen offen sagen, ich habe das bei unseren weltweiten Konferenzen und über unsere weltweiten Verteiler natürlich längst gehört, dass es die Micha-Challenge gab, aber weil wir dieses vorher ganz kurz angesprochene Mandat eigentlich längst an Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte international, an die Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen eigentlich gegeben hatten, sah ich gar keine Möglichkeit, überhaupt an der Stelle was zu tun. Ich dachte und ich sagte, es ist eigentlich deren Auftrag, die Sache anzunehmen. Und dann kam die Allianzgebetswoche 2006. Und wir haben in Europa die Übung, dass immer ein anderes Land die Vorgabe gibt für die Gebetswoche, was wir denn da inhaltlich tun. Und die Schweizer haben uns dann gesagt, wir werden Micha Challenge zum Thema machen. Und das fand ich dann richtig spannend. Und das war auch richtig spannend. Denn jetzt hatten wir es sozusagen auf dem Tisch. Dann kann man eine Gebetswoche machen und wir können ja viel beten und nachher wenig sich daran erinnern, was man gebetet hat. Man könnte ja auch eine Gebetswoche machen für diese Sache und sagen, und damit haken wir es dann ab. Weil das Gebet wirklich wichtig ist. Hans von Kehler, der frühere württembergische Bischof, hatte mal in seiner aktiven Bischofszeit dieses Wort geprägt, dass das Gebet keine Tat ersetzt, aber eine Tat ist, die durch nichts anderes ersetzt werden kann. Wenn wir in Anführungszeichen nur beten, tun wir überhaupt viel. Es ist toll, wenn man betet. Aber ich hätte es wirklich auch nicht als richtig angesehen, wenn wir sagen, wir machen eine Gebetswoche zu dem Thema oder in diesem, da kommt es dann vor als Thema und anschließend verabschieden wir uns dann wieder aus dieser Sache, sondern wer betet, der riskiert, dass er dann auch gerufen wird. Das ist ja wahrscheinlich der Grund, weshalb nicht allzu viele Christen das ausdrückliche Gebot von Jesu ernst nehmen, dass man um Arbeiter in seine Ernte beten soll. Das ist nämlich gefährlich, wenn man das tut, kann es passieren, dass man selbst trifft. Und das ist uns sozusagen auch passiert. Wenn wir denn für diese ganzen Fragen vor Gott im Gebet einstehen, dann trifft es uns auch und dann engagieren wir uns auch. Und ich bin dankbar, dass es dann wirklich mit vielen Hürden oder durch Überwinden vieler Hürden auch gelungen ist, diesen Arbeitskreis Micha, der Deutschen Evangelischen Allianz, zu gründen, der diese Micha-Initiative trägt, zusammen mit vielen anderen, die da mitmachen, auch eben auch die Akademie, die SMD und viele andere Werke und Verbände, CVM, wir werden da ja auch noch in diesen Tagen das mitbekommen. Ich glaube, wir sind als Christen herausgefordert, die Aufgabe, die vor unserer Tür liegt, anzunehmen. Wir können durch die ganze Welt chatten. Ich habe vorhin gesagt, dass ich gerade in Thailand war, aber weil ich nun schon die Hälfte der Strecke hatte, habe ich auch noch die andere Hälfte gemacht und war noch in Neuseeland, weil eine meiner Töchter dort ist. Und dann ist das, merkt man zwar, wie weit es eigentlich ist, aber uns ist das ja alles möglich, durch die Welt zu chatten und überall zu sein. Aber wichtig ist mir, dass wir die Aufgabe wahrnehmen, die in dieser Welt wirklich liegt, die vor unseren Füßen liegt. Und ich glaube, dass wir als Deutsche, möchte ich mal jetzt so sagen, klingt vielleicht ein bisschen arg nationalistisch, aber dass wir in besonderer Weise gesegnet sind, wir können doch nichts dafür, dass wir in dieser Generation, ich nehme jetzt mal mich so, in der Nachkriegsgeneration aufgewachsen sind, dass wir eigentlich in unserem eigenen Leben nichts anderes als Wohlstand, Freiheit und Frieden erlebt haben. Für diejenigen, die in den neuen Bundesländern aufgewachsen sind, sieht es noch ein bisschen anders aus, aber im Vergleich im Weltmaßstab war auch das wirklich Wohlstand. Und dass wir jetzt uns bemühen, dass andere auch bessere Lebensbedingungen haben, ist für mich eine urchristliche Verpflichtung. Und deshalb sind wir mit dabei und ich freue mich, dass ich deshalb an dieser Tagung mit dabei sein kann.